Hallo und herzlich willkommen zu Schrank TV. In unserer neuen Sendung sehen wir einen Gast, der vor 2 Wochen circa schon bei mir war. Vera Lengsfeld. Schön, dass Sie wieder bei mir sind, Frau Lengsfeld. Okay. Sie waren ja am Wochenende in Köln. Und dieser Besuch hat ja richtig für Schlagzeilen gesorgt. Ich habe gelesen, Vera Lengsfeld verpasst Antifa-Störer-Ohrfeige. Was ist denn da passiert?
Ich war auf einer Demonstration gegen das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, also das Zensurgesetz unseres ehemaligen Justizministers Maas, okay, was ja inzwischen schon in Kraft ist und zu ganz vielen Löschungen führt. Ja. Die Löschtaste bei den sozialen Netzwerken läuft heiß und sehr viele Löschungen sind unberechtigt. Also haben wir gegen diese Zensur, die da ausgeübt wird, protestiert. Und die Antifa hatte etwas dagegen. Die Antifa ist neuerdings gegen Meinungsfreiheit.
Okay.
Es gab die polizeiliche Auflage. Wir standen auf dem Alten Markt in Köln. Die polizeiliche Auflage war, die Antifa sollte auf dem Heumarkt ihre Gegendemonstrationen abhalten. Sie haben dann nur eine kurze Demo dort gemacht, so eine, um neudeutsch zu sagen, Fake-Demo. Eine kurze Rede und dann haben sie beschlossen, sie gehen spazieren zum Alten Markt, haben uns regelrecht eingekesselt, immer entlang der Polizeiabsperrungen und haben dann 3 Stunden lautstark Lärm gemacht, damit wir möglicherweise unser eigenes Wort nicht verstehen konnten.
So laut, ja?
Bei den, ja, das war ganz, also.
Okay.
Und als ich war die Eröffnungsrednerin, also am Anfang waren die Rufe Nazi raus, haut ab, haltet die Fresse und so auf diesem Niveau. Übrigens wussten diese Leute gar nicht, worum es ging. Das war für mich eine sehr interessante Erfahrung. Die haben gedacht, ist ihnen auch egal. Das war für sie so eine Art Party-Event, wo sie die Sau rauslassen konnten, ja.
Die wussten noch nicht, wer Rosa Luxemburg ist, hatten sie
ja,
auf ihrer Seite geschrieben, ne?
Sie wussten nicht, wer Pete Seeger ist. Wir haben dort Pete Seeger auch abgespielt, We Shall Overcome. Wir haben Hannes Wader abgespielt, Die Gedanken sind frei.
Wahnsinn.
Den kannten sie nicht, Rosa Luxemburg kannten sie nicht, Ignazio Silone, den italienischen Kommunisten, kannten sie nicht. Also, sie machten dort Lärm, als ich dann redete. Mhm. Ertönte zusätzlich noch der Ruf Nazi-Schlampe.
Oh. Okay.
Ich habe das ja von oben gut im Blick gehabt. Da war besonders ein junger Mann, der sich da hervorgetan hat mit Nazi-Schlampe, Nazi-Schlampe, Nazi-Schlampe. Deshalb bin ich nach meiner Rede zu ihm gegangen. Übrigens muss ich vielleicht vorher noch sagen, auch vor meiner Rede hatte ich versucht oder erfolgreich mit mehreren dieser jungen Leute ein Gespräch angefangen und habe sie gefragt, wie sie sich eigentlich fühlen, was sie sich dabei denken und so weiter. Also ich bin zu diesem jungen Mann gegangen und habe gesagt, was hast du, wie hast du mich genannt? Sagte er Nazi-Schlampe und dann habe ich ihm eine, da ist mir die Hand ausgerutscht, ja?
Wahnsinn.
So schnell konnte ich gar nicht denken, das war eine Spontanreaktion.
Kann man sich gar nicht vorstellen. Bei Ihnen kennen Sie ja als, also unvorstellbar. Da muss ja wirklich, also ist ja wirklich eine Beleidigung sondergleichen. Ne? Also eine Frau
ja,
mit ihrer
also keine Frau,
Historie, also
keine
ist ja unvorstellbar.
Frau muss sich eine Schlampe nennen lassen.
Ja,
ich bin Mutter 3er Söhne, ja. Großmutter, Bundesverdienstkreuzträgerin. Ich muss mir nicht von einem 18- oder 19-jährigen Antifa-Jüngling gefallen lassen, dass er mich Schlampe nennt.
Das ist ja Zivilcourage in höchster Form, muss ich Ihnen wirklich sagen. Also ganz toll, Frau Lengsfeld.
Das war eine Spontanreaktion, die mir so passiert ist. Ich habe dann später erfahren von der Polizei, dass der junge Mann gegen mich eine Strafanzeige gestellt hat wegen Körperverletzung. Da blieb mir nichts anderes übrig, als auch eine Strafanzeige gegen ihn zu stellen wegen Beleidigung. Mal sehen, was daraus wird, aber eins, es hat ja immer alles ein Gutes. Unsere Demonstration hätte nie dieses Medienecho erfahren ohne den Einsatz der Antifa. Und dann kann man doch sagen, danke, liebe Antifa.
Im Endeffekt, wenn ich kurz dazu was sagen darf, als ich bei der Leipziger Buchmesse war, da hatte ich darüber einen Artikel auch geschrieben, Kurzversion, dass die alle bezahlt waren. Letztendlich, die wurden rangekarrt zu einem bestimmten Zeitpunkt, haben Azis raus, Nazis raus geschrieben und da hat einer einen Kommentar abgegeben auf meiner Internetseite, da musste ich wirklich ein bisschen grinsen, der hat geschrieben, wenn man so ein Antifa-Quiz machen würde, wäre die erste Frage, wie hieß der erste deutsche Bundeskanzler? Antwort, Nazis raus. Wie hieß der erste Mann auf dem Mond? Nazis raus. Dritte Frage, ist Apfel ein Gemüse oder Obst? Nazis raus. Hm. Also.
Aber genau so lief das auf unserer Demonstration genau ab. Es ist bestimmt das erste Mal passiert. Piet Sieger ist ja eine der Ikonen der linken
enorm,
Bewegung,
ja, klar,
gewesen.
Absolut.
Und sie haben Nazi halt die Fresse geschrien. Ja. Hm. Hannes Wader auch, ein ganz linke Ikone der 70er, 68er, 70er, linken Bewegung in der Bundesrepublik,
aber
Nazi halt die Fresse.
Sie sind ja, ja selbst mittlerweile zu einer Ikone geworden, weil sie sind ein Vorbild für viele Menschen. Sie haben die Erklärung 2018 ins Leben gerufen, liebe Zuschauer. Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, wir saßen zusammen ganz bescheiden vor ca. 2 Wochen und da haben wir über die Erstunterzeichner gesprochen. Ich glaube, wie viel waren es? 350? Um die 300?
Das weiß Pi mal
Daumen.
Nicht mehr.
Und seitdem, deswegen sitzen wir heute, ist ja so viel passiert. Wir per gestern sind wir bei 136.000 Menschen.
Also heute über 137.000.
137.000 Menschen und die scharen regelrecht und sagen, wie können wir was machen? Jetzt hatten Sie mir im Vorfeld erzählt, dass von den Demos dort ganz wenige Menschen eigentlich Bescheid wussten. Ja. Was kann man da noch machen, dass die Bescheid
wissen?
Also
für mich war das auch eine ganz einprägsame Erfahrung. Ich hatte ja diese Demonstration in Köln nicht organisiert. Ich war nur als Rednerin eingeladen. Mhm. Und gestern am Sonntag und heute habe ich viele Mails bekommen, vor allen Dingen von Kölnern, die gesagt haben, ja, ich habe gar nichts von dieser Demonstration gewusst. Ich wäre auch hingekommen. Und auf dieser Demonstration waren auch Frauen, also die Initiatorin der Bremer Demonstrationen, von der man bundesweit kaum etwas weiß. Eine Initiatorin der Hamburger Demonstrationen,
Wahnsinn,
die jetzt schon seit mehreren Wochen läuft. In Bottrop ist demnächst wieder eine Demonstration. In Kandel die nächste. Das große Fest der Demokraten auf dem Hamburger Schloss am 5. Mai. Und die Frage ist, woher erfahren wir das? Und da kann ich nur sagen, man muss zum Beispiel von Herrn Schrank den Newsletter abonnieren und erfährt dann zumindest die wichtigsten Demonstrationen.
Das ist bei diesem Punkt ganz wichtig, Punkt, den wir mal ansprechen. Weil viele Zuschauer haben wir auch festgestellt und Leser haben zwei Sachen durcheinander gebracht. Einmal die Petition. Vielen Dank an euch alle, weil wirklich, was ihr alle geleistet habt, ist ein Wahnsinn. Ich habe es selber nicht für möglich gehalten. Wir beide haben kurz noch vor Ostern telefoniert. Ich glaube, da war es am Osterdonnerstag so 2000 Leute und am Dienstag danach, nach Ostermontag, waren über 50.000 Menschen haben dort unterzeichnet. Und sie kennen selber die Mails, sie haben gesagt, sie können die gar nicht mehr beantworten. Mhm. Die haben gesagt, wie geht's weiter? Und deswegen ist jetzt der zweite Punkt der, dass man sagt, wir müssen die Leute anschreiben. Das hat nichts mit der Petition zu tun, das ist die eine Seite. Das heißt, auf meiner Seite www.machtsteuertwissen.de wird unten eingeblendet, kriegt ihr, wenn ihr euch anmeldet, auch eine richtige Bestätigungsmail. Man muss natürlich rechtlich auf bestimmte Dinge achten, das wissen Sie ja selber. Mhm. Weil der Staat natürlich auch mit der Lupe uns anschaut, dass wir nicht irgendwelche Fehler machen. Also meldet euch dort an, dringendst, weil dann können wir euch informieren über die kommenden Demos, die kommen. Weil wenn die Leute auf die Straße gehen, das ist ja unser Ziel gewesen, ne? Also in mehreren Städten gleichzeitig, dann kann die Antifa und die ganzen bezahlten Klaköre vom Staat auch nichts mehr ausrichten. Was sind die nächsten Projekte, Frau Lengsfeld? Wie geht es jetzt weiter bei Ihnen?
Also mit der Petition geht es jetzt so weiter, dass wir die im Laufe dieser Woche dem Bundestag übergeben werden. Und dann müssen wir natürlich, dann darf der Druck nicht aufhören, denn wir müssen dann dafür sorgen, dass sich die Politiker auch damit beschäftigen und dass die Petition nicht im Papierkorb verschwindet oder einfach nach hinten geschoben wird. Ich war ja selber 16 Jahre lang Bundestagsabgeordnete. Ich weiß, was mit ungeliebten Anträgen passiert. Mhm. Die werden gestellt, die kriegen die erste Lesung, die werden in die Ausschüsse verwiesen und dann einfach nicht bearbeitet. Mhm. Und es ist ja auch so, dass in jeder Legislaturperiode der Bundestag wieder bei Null anfängt. Also es gibt keinerlei Verpflichtung, die liegen gebliebenen Sachen der vergangenen Legislaturperiode weiter zu bearbeiten. Also müssen wir dafür sorgen, dass unser Anliegen, unsere Petition dann auch zügig von den Parlamentariern bearbeitet wird. Und das wird nach aller Erfahrung, die ich habe, nicht ohne aufrechterhaltenen politischen Druck gehen.
Das ist wichtig für unsere Zuschauer auch zu wissen. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, als wir beide hier saßen vor 2 Wochen, wussten wir alle nicht, wo die Reise hingeht. Wenn man sich überlegt, am Anfang haben die es dort totgeschwiegen. Ich kann mich noch erinnern, ich hatte ja mit einer Dame von der stellvertretenden Chefredakteurin der Epoch Times ja auch ein Interview geführt. Und da war es so, dass man im Internet zu dem Zeitpunkt, als sie begonnen haben, erstmal da quasi nur die Liste finden konnte. Und jetzt ist es mittlerweile so, dass ja Tagesthemen, wissen Sie ja, Sie haben sie ja interviewt. Mhm. Und denn Titel, Thesen, Temperamente, vielleicht erzählen Sie mal da was dazu, über diese Sendung, wo man jetzt also so tut, als ob die illegale Migration ja gar nicht existiert. Also man heißt, man beschäftigt sich jetzt immer mehr und diffamiert immer mehr die Erklärung, also auch Sie. Wie fühlt sich das an? Macht es mehr Mut oder wie sieht es aus bei Ihnen?
Naja, viel Feind, viel Ehr, würde ich sagen. Mhm. Und die Erfahrung ist, je schärfer die Angriffe, desto mehr Unterschriften bekommen wir. Weil inzwischen die meisten Bürger sich antrainiert haben, sehr genau hinzuhören und sehr genau hinzusehen und nicht mehr alles zu glauben, was die Medien ihnen servieren. Das war natürlich für die alten Bundesbürger ein Lernprozess, denn die haben sich immer darauf verlassen können darauf verlassen können, dass das, was in den Medien der alten Bundesrepublik stand, mehr oder weniger auch zutraf. Dass sich das völlig geändert hat, das haben die Menschen jetzt allmählich gelernt. Und deswegen hilft uns jeder Angriff. Und es ist ja besonders bei diesen Titel, Thesen, Temperamente, die waren ja so feige, nicht mal einen einzigen von uns in dieser Sendung zu befragen. Das ist interessant. Sie haben nur die Gegenstimmen befragt. Der Protest allerdings war so groß, dass sich die Redaktion gezwungen gesehen hat, nach ein paar Tagen eine Erklärung abzugeben, in der sie sich gerechtfertigt haben, ja, aber die Leute von der Petition sind ja doch zu Wort gekommen, denn wir haben sie ja zitiert.
Oh nee.
Ja, sie haben die beiden Sätze zitiert und meinten, damit wären wir genügend zu Wort gekommen. Aber für mich ist ja interessant, dass sie sich gezwungen gesehen haben, diese Erklärung überhaupt abzugeben. Das heißt also, sie haben so viel Gegenwind bekommen von den Zuschauern dieser Sendung.
Die Kommentare, ich glaube 99%
endlose Kommentare.
Sie. Wahnsinn.
Und das ist doch auch ein sehr hoffnungsvolles Zeichen, dass die Leute inzwischen kritisch solche Sendungen gucken und sich nicht mehr alles eins zu eins vorsetzen lassen.
Also im Endeffekt ist es ja so, dass man ja eigentlich ein Sendeformat für eine Minorität macht und nicht für die Majorität, wie es eigentlich sein müsste. Man tut ja so, als ob man die Interessen des Volkes vertritt. Hm. Man vertritt aber die Interessen, selbst wenn man die Kommentare sich anschaut, von 1%. Aber die 99%, die quasi ihre Meinung oder unsere Meinung haben, die vertritt man gar nicht. Hm. Und es würde mich mal eins interessieren, der Moderator zum Beispiel, der ist mir sogar über den Weg mal gelaufen, 2-mal auf der Buchmesse. Ich kann ihn jetzt nicht fragen, aber ich frage mich allen Ernstes, wirklich mal eine persönliche Frage an Sie. Glauben die das wirklich, was die machen? Oder sagen sie es, weil sie es machen sollen? Also das ist immer noch schleierhaft für mich. Was meinen Sie?
Für mich ist es auch ein bisschen schleierhaft, weil eigentlich die Medien dazu da sein müssten, die Regierung zu kontrollieren. Mhm. Sie sehen aber offensichtlich ihre Hauptaufgabe darin, die Regierungspolitik kritiklos abzunicken
so wie
oder
Syrien,
zu verbreiten.
So
also die meisten Mainstream-Medien sind freiwillige Regierungssprecher. Statt der Regierung auf die Finger zu gucken, wird das, was die Regierung ihnen serviert, kritiklos weiterverbreitet. Und die Medien bekämpfen inzwischen die Opposition gegen die Regierung, genau wie die Antifa. Also wenn man sich die Geschichte der Antifa anguckt, dann würde ich sagen, die Antifa von vor 20 Jahren, wenn man der prognostiziert hätte, dass sie in 20 Jahren den Büttel der Regierung abgeben wird und für die Regierungspolitik auf die Straße geht und die Opposition gegen die Regierung niederschreit, das hätten die nicht geglaubt. Da hätte ich wahrscheinlich Prügel dafür bezogen, wenn ich ihnen das damals gesagt hätte. Und heute macht die Antifa die Drecksarbeit für die Regierung, indem sie die Opposition gegen die Regierung auf der Straße niederschreit. Das ist doch völlig absurd.
Wichtig ist dabei, aber das sollen die Zuschauer auch einfach mal wissen, dass, wenn man das mal so betrachtet, auch über einen längeren Zeitraum, sind es ja gar nicht viele. Also wenn man sich überlegt, wenn jetzt wie in Kandahl oder woanders eine Demo ist und man das genau mal analysiert, dann stellt man fest, dass ja alle aufrufen, ob nun die Kirchen, der DGB, die Parteien, die Grünen und so weiter, die werden angekarrt mit Bussen. Teilweise gibt es ja Belege, dass die Gelder so gehalten und jetzt kommt's. Wenn sie gut sind, wenn sie wirklich richtig gut sind, kommen 5.000 Leute zustande. Ich habe von Leuten mit Leuten gesprochen, die kennen da einige, die haben mir gesagt, da sind ganze Häuser leer, weil die werden von A nach B gekarrt. Und jetzt wird's aber spannend. Und das ist das, wovor die Angst haben, wenn wir die Leute informieren und sagen, liebe Leute, und da geht die Reise nämlich hin. In Leipzig am Wochenende, in Dresden und ich sag mal, in anderen Hamburg, gehen wir alle auf die Straße. Die können niemals alle durch dieses Land karren. Man gibt dieser Sache auch vielleicht eine große Bedeutung, oder? Dass man sagt, wie viele Leute waren da von der Antifa?
150, also ich würde 100? Sagen 150.
Überlegen Sie sich das doch mal.
Die Polizei hat von 200 gesprochen, aber wir wissen ja, dass in diesen Fällen immer die Zahl der Gegendemonstranten höher angegeben wird, als sie tatsächlich waren. Und unsere Demonstration war auch ungefähr 150. Wir werden natürlich immer, was die Polizei betrifft, auch niedriger geschätzt. Also es war so 1:1. Und es war wieder dieses berühmte breite Bündnis. Die Linken waren da, die Grünen waren da. Ja, die Gewerkschaft war da. Also von daher sind 150 wirklich nicht viel.
Ja, deswegen.
Das meine ich damit. Und die Erfahrung ist, das habe ich aus Dresden gehört, das habe ich aus Cottbus gehört, das habe ich auch aus Kandel gehört. Am Anfang, wenn es wenige sind, dann ist die Antifa sehr aktiv. Wenn das dann wie in Kandel oder in Cottbus oder in Dresden dann mehrere tausend sind, dann ist die Antifa verschwunden. Weil die sind nur mutig, wenn sie gegen wenige Demonstranten vorgehen können, und außerdem passiert ihnen sowieso nichts, weil die Polizei sie ja schützt. Und aber sobald die Demonstranten mehr wären, sind sie nicht mehr so mutig und bleiben weg oder halten dann die berühmten mehreren Armlängen Abstand.
Was mit Ihrer Liste 2018 haben, gehen Sie, glaube ich, schon in die Geschichte ein. Weil mir fällt keiner ein überhaupt in den letzten Jahren, der sowas auf die Beine gekriegt hat. Also namhafte Leute quasi zu nehmen, die sich als Erstunterzeichner dort eintragen und auch noch das für die Allgemeinheit zu öffnen. Die kriegen nicht mehr die Zahnpasta quasi in die Tube rein, die ist raus. Und ich glaube, Sie kennen vielleicht die Sache mit Frau Merkel, wo sie die Rede gehalten hat vor diesen Professoren, diesen Physikern.
Ja.
Und der eine Mann noch aufgestanden ist.
Ja, ja.
Das war vor zwei Jahren.
Halle
bei der Halle, genau. Ja. War vor zwei Jahren. Wenn aber demnächst 10 Leute aufstehen, da sieht die Sache ganz anders aus.
Ja. Das Interessante an der Tagesthemensendung war, dass en passant aus dem Off die Nachricht kam, dass ja viele Merkel-muss-weg-Demos im ganzen Land stattfinden. Ich glaube, sehr viele Zuschauer haben das zum ersten Mal gehört.
Genau.
Weil von diesen Demonstrationen auch nur lokal berichtet wird, ne? Und bundesweit eigentlich nicht. Ja.
Für unsere Zuschauer, was sind jetzt nochmal konkret die nächsten Orte, ja, dass sie sich damit identifizieren können? Wo passiert demnächst was? Wo sind die nächsten Veranstaltungen geplant?
Also das kann man schon mal sich ins Notizbuch schreiben. Jeden Montag in Hamburg auf dem Jungfernstieg. Ich glaube auch montags in Bremen jetzt regelmäßig. Die Demo in Bottrop, wenn ich richtig informiert bin, am 5. Mai. Die Demo in Kandel auch am 5. Mai. Wann die nächste Demonstration in Cottbus stattfindet, weiß ich jetzt nicht. Aber das ist ja schon erstmal jede Menge Betätigungsfeld.
Ja, interessant ist dabei, wie können Sie sich das erklären, dass jetzt auch, sagen wir mal, in den ehemaligen oder in alten Bundesländern doch einige dazukommen, weil zeitweilig sah es ja so aus, dass quasi die Revolution nur im Osten beginnt. Wie erklären Sie sich jetzt diesen Sinneswandel?
Das hängt auch mit diesen rapiden Veränderungen statt, die in den letzten 2 Jahren in unserer Gesellschaft stattgefunden haben. Es ist ja nicht nur im Osten so, dass Frauen empfohlen wird, nicht mehr allein joggen zu gehen. Es ist nicht nur im Osten, sondern auch in den alten Bundesländern so, dass gesagt wird, Frauen sollen möglichst nach Einbruch der Dunkelheit nicht mehr allein auf die Straße gehen. Auch die Menschen in Köln und in Hamburg und in Bremen sehen, dass es inzwischen Gebiete in ihrer Stadt gibt, wo man sich vor wenigen Jahren oder noch frei bewegen konnte und die jetzt ja noch nicht ganz No-Go-Areas sind, aber schon Gebiete, wo man lieber nicht mehr alleine durchgeht. Ja? Und das hat zu einem massiven Umdenken geführt. Ich treffe jede Menge Leute, die mir schreiben oder die mir sagen, na, ich bin ja auch für die Flüchtlingspolitik gewesen am Anfang. Mhm. Und die jetzt ganz anders denken, weil sie die Folgen dieser unkontrollierten Einwanderung sehen.
Ich habe den Tag mit Petra Paulsen gesprochen, der Bestseller-Autorin aus Hamburg, die Lehrerin, kennen Sie sicherlich ja, die ja Deutschland außer Rand und Band geschrieben hat. Die hatte selbst bis vor 2 Jahren noch Merkel gewählt. Und jetzt ist es ein richtig böses Erwachen. Und sie erzählt mir auch laufend, was dort passiert in Hamburg, das, was Sie gerade erzählt haben. Und jetzt stellt sich die Frage, warum will die Politik das alles nicht sehen? Warum schaut sie dort weg?
Das ist ein wirkliches Phänomen. Das kann man wirklich nur mit der Ignoranz der Realität erklären, die auch das Politbüro an den Tag gelegt hat. Mhm. Es ist ja nicht so gewesen, dass das Politbüro in der DDR nicht erfahren hätte, was im Land wirklich los ist. Ich habe aus einem privaten Anlass mal intensiv Einblick genommen in die Akten des Büros von Egon Krenz. Okay. Egon Krenz war damals im Politbüro zuständig für, glaube, Agitation und Propaganda oder sowas. Ich habe in seinen Akten oder in den Akten seines Büros wirklich Tausende von Briefen gefunden. Ganz besonders Briefen von Parteisekretären von großen Betrieben, Parteisekretären von Institutionen. Man muss vielleicht wissen, dass in der DDR jeder Betrieb, jeder Verlag, jedes wissenschaftliche Institut Parteisekretäre als eigentlich Chefs hatte. Mhm. Also ganz besonders viele Briefe auch von Parteisekretären, die sich an Egon Krenz gewandt haben und haben gesagt, es geht nicht so weiter. Wir haben kein Material, wenn wir Material haben, haben wir keinen Strom. Es bricht alles zusammen. Die Leute sind gegen uns, ja. Abgesehen davon, dass es auch noch viel mehr Briefe von normalen DDR-Bürgern gab. Also die Informationen waren alle da.
War es da, okay.
Die waren alle da und die sind ignoriert worden.
Man hat also dann geglaubt, es geht irgendwie weiter, ne? Also irgendwie geht's weiter.
Man hört sich die jetzige Regierung hat, glaube ich, das Gefühl, dass sie das gar nicht interessieren muss. Wir können alles mit Geld, also jedes Problem mit Geld zuschütten. Das funktioniert ja jetzt schon ganz schlecht.
Ja.
Und funktioniert überhaupt nur noch, weil es im Augenblick noch so eine Art wirtschaftliche Konjunktur gibt.
Wenige Ringzinsen aber auch nur.
Ja, sobald diese wirtschaftliche Konjunktur sich abschwächt oder ins Gegenteil verkehrt, dann ist das alles nicht mehr bezahlbar. Aber selbst die Strategie jetzt, alles irgendwie mit Geld zuzuschütten, funktioniert ja schon auch nicht mehr. Sondern es gibt ja jetzt schon jede Menge und immer mehr Proteste gegen diese Art von Politik.
Ist ja auch so, dass immer mehr Leistungsträger das Land verlassen. Wissen Sie, ich glaube, es waren ja 10.000. Also Millionäre letztendlich, die gehen. Leute, die ja auch viel Steuern zahlen, die Mittelstandsunternehmen haben, die verlassen dieses Land. Und irgendwie ähnelt es ja wirklich, so sehe ich es manchmal, der untergehenden DDR, da wo sie dann nach Ungarn und überall abgehauen sind, die Bürger, eigentlich war es vorbei, man hat trotzdem noch weiter gesagt, jetzt kennt das Spiel ja, wo Gorbatschow da war in Berlin noch, der Parteitag, wir werden noch in Honecker in 50 und 100 Jahren oder so bestehen. Kommt mir langsam ähnlich hier vor, ne? Oder wie sehen Sie die Stimmung im Land momentan?
Also die Stimmung ist jedenfalls ganz anders, als sie in den Mainstream-Medien abgebildet wird.
Ja.
Und tatsächlich gibt es so Parallelen. auch in der DDR von Anfang an haben die Leistungsträger vorwiegend das Land verlassen. Und jetzt sind es die Leistungsträger wieder, die gehen. Und zwar vor allen Dingen in allen Schichten diejenigen, die in ihrem Beruf sehr viel können. Ob das medizinische Berufe sind, Wissenschaftler, Ingenieure, Techniker, auch Handwerker, die gehen. Und diejenigen, die kommen, das sind, das musste die Politik ja jetzt auch zugeben, zu einem erheblichen Anteil Analphabeten, Unqualifizierte, die für unseren hochentwickelten Arbeitsmarkt gar nicht zu gebrauchen sind.
Das ist doch aber das Gegenteil, was man am Anfang uns erzählt hat. Man sprach doch davon, Fachkräfte, man hat nur das Gefühl gehabt, Raketenforscher, Ingenieure, Ärzte kommen in dieses Land. So war ja die Werbung, selbst die Industrie hat ja damals mitgemacht. Sie kennen das Spiel, Daimler, große Konzerne. Und nach einem Jahr war es schon so, dass Daimler, glaube ich, gesagt hat, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr, 3 oder 4 Leute haben die eingestellt.
Ja.
Und die Frage ist nur diese Makulatur. Man kann ja sagen, so eine Art Scheingebilde. Wie lange hält denn dies noch? Wie lange können die noch aufrechterhalten?
Also es ist immer schwer zu sagen. Die DDR war ja schon 1983 wirklich pleite. Diese Erkenntnis verdanken wir dem damaligen Devisenbeschaffer der DDR, Schalk-Golubkowski, als der in den Westen geflüchtet ist, übrigens im Dezember 1989, und im Westen, also in der Bundesrepublik, politisches Asyl beantragt hat, hat er ja noch 2 Interviews gegeben, in denen er verraten hat, dass die DDR seit 1983 eigentlich bankrott war. Am Leben gehalten wurde sie nur durch den Transfer von Geld aus der Bundesrepublik auf den verschiedenen Ebenen.
Okay.
Ja? Aber eigentlich war sie 83 pleite, hat sich noch bis 89 dank der Geldzufuhr aus der Bundesrepublik halten können. Ja. Und so ähnlich ist es jetzt. Also das Geld fließt noch, weil die Konjunktur noch anhält.
Ja.
Es wird ja immer wieder stolz in den Medien berichtet, die Steuerquellen sprudeln. Steuereinnahmen waren noch nie so hoch. Okay, aber es ist doch absolut naiv anzunehmen, dass das jetzt immer so bleibt.
Sie sagten im ersten Interview, was wir geführt haben, was ja viele Leute geschockt hat, habe ich an den Kommentaren gesehen, mit dieser Grundsteuer, ne, wussten die wenigsten Leute, ne? Vielleicht können Sie noch mal kurz erläutern,
aber
was das
bedeutet.
Aber
inzwischen ist es ja auch von den Mainstream-Medien berichtet worden, weil es inzwischen auch ein Grundsatzurteil gibt vom Bundesverfassungsgericht, dass diese Grundsteuer reformiert werden muss. Geklagt hatte der Bürgermeister einer Kommune. Und jetzt muss die Grundsteuer neu geordnet werden. Und wir dürfen gespannt sein, wie das ausgeht. Also, und ganz gewiss wird sie nicht abgesenkt. Ganz gewiss wird sie erhöht. Die spannende Frage wird nur sein, wie viel sie erhöht wird. Und das Tückische an solchen Festlegungen ist ja immer, dass das nicht auf einmal geschieht, sondern das geschieht stufenweise.
Genau.
Ja?
Ist ja so eine Salamitaktik, die dort eingenommen wird und was viele wahrscheinlich noch gar nicht erfassen können, ist eine kalte Enteignung der Bürger, weil die meisten sind ja normal Mieter und nicht Vermieter und also laut jetziger Gesetzlage ist es ja so, dass der Eigentümer, der kann ja die Grundsteuer umlegen auf den Mieter. Wie auch immer man das in Zukunft macht, Fakt ist eins, sollte es so angehoben werden, wovon wir alle ausgehen, jeder Mieter, so Wahnsinn, wird wird da betroffen sein. Und für den Eigentümer muss man gucken, was sie da machen. Sind es ja umlagefähige Betriebskosten? Wie auch immer, das sind aber Dinge, worüber nicht groß berichtet wird. Und Sie waren aber einer der Ersten, oder ich glaube, die Erste sogar.
Nein, nicht die Erste, aber
aber hier in dem Sendeformat haben mehrere im Nachgang sogar unsere Sendung weiterverbreitet. Die sagt, das müssen die Leute wissen. Ja. Wir haben, wir waren dankbar dafür und ich sage auch nochmal danke, dass Sie eine Menge da geleistet haben. Und jetzt ist die Frage, wie geht's jetzt weiter? Sie sitzen immer noch da mit einem Charisma, sag ich mal, einer Ausstrahlung und einer Energie. Wo geht's hin? Wo treibst du jetzt noch hin? Wie geht's weiter? Nachdem jetzt jemand eine rote Wange noch hat von Ihnen.
Die Probleme sind ja keineswegs gelöst. Die Politik schiebt diese Probleme vor sich her. Und ich weiß nicht, worauf sie hoffen, aber sie hoffen Vielleicht, dass sie die noch sehr lange vor sich herschieben können. Sie werden aber nicht gelöst. Und für mich ist das ein Wettlauf mit der Zeit. Entweder es gelingt uns, also mir und anderen, genügend vielen Bürgern klarzumachen, dass sie jetzt aktiv werden müssen. Oder irgendwann wird unser Land durch den Druck der Probleme, die die Politik nicht mehr zu lösen gewillt ist,
zusammenbrechen,
stark beschädigt werden. Ja. Wann das sein wird und wie das sein wird, darüber kann man ja nur spekulieren. Aber sicher ist, dass es die Bürger in der Hand haben, diesen Prozess zu stoppen. Und das hat die DDR gezeigt. Wenn es eine kritische Menge von Menschen gibt, die bereit sind, dieser Politik die Legitimation zu entziehen und zu sagen, bis hierher und nicht weiter, dann ist die Politik nicht mehr in der Lage, weiter so zu agieren. Ja, dann muss sie darauf reagieren. Und ich kann dann nur an jeden Einzelnen appellieren, machen Sie sich das klar. Wir sind diejenigen, die Bevölkerung ist diejenige, die das ausbaden muss. Nicht die Politiker, die uns diese ganzen Probleme eingerührt haben. Die werden verschwinden. Die haben schon ihre Häuser auf Panama und sonst wo. Wir, die Bevölkerung, werden das ausbaden müssen.
Politiker kommen und gehen, so war es in der Geschichte immer gewesen. Wer bleibt, sind die Menschen. Ja. Ja, Politiker, das sind irgendwelche, sag ich mal, Hüllen. Da kommt eine neue Hülle, eine andere Facette. Aber im Endeffekt stehen wir mit allem da. Haben Sie für unsere Zuschauer noch eine Schlussbotschaft, obwohl natürlich ein guter Abschluss schon war,
ja,
den Sie gesagt haben? Ja, aber im Endeffekt, wollen Sie dir noch irgendwas mit auf den Weg geben, wo Sie sagen, ja, jetzt von mir aus dem Herzen noch
eine? Also bei den vielen E-Mails und Gesprächen, die ich seit dem 15. März, seit wir diese gemeinsame Erklärung an die Öffentlichkeit gebracht haben, zur Kenntnis genommen habe, habe ich festgestellt, dass das größte Hindernis und der größte Gegner, den wir haben, ist die Angst. Es haben in einem Maße, ich hätte niemals geglaubt, dass Deutschland, das demokratische Deutschland, ein Land der Angst sein könnte. Mhm. Aber genau das habe ich in den letzten Wochen festgestellt, dass noch viel zu viele Menschen Angst haben vor der Antifa, vor den Schikanen durch die Arbeitgeber und so weiter. Aber Angst ist immer ein schlechter Ratgeber. Und wenn man glaubt, aus Angst wie die sieben Geißlein abtauchen zu können, in den Urkasten, unter den Tisch, hinter den Sessel, dann steht irgendwann der Wolf im Zimmer.
Sehr gut. Dankeschön für das tolle Schlusswort. Ganz toll, Frau Lengsfeld. Ein Punkt, der mir besonders gefallen hat in diesem Gespräch, waren mehrere Punkte, aber wo Sie sagten, es ist eigentlich eine geringe Masse letztendlich von Menschen, so eine sogenannte kritische Masse, die einen Umbruch hervorbringt, Umsturz, so fast wie in der ehemaligen DDR. Und es gibt wissenschaftliche Studien darüber, über die kritische Masse. Der Prozentsatz liegt bei ca. 10%, dann kippt ein ganzes System. Wissen die allerwenigsten Leute, wir haben extra deswegen letzte Woche auf meiner Homepage, die kennt ihr, Entschuldigung, mit dem Kanaschrank.tv, vom Hörbuch ein Kapitel rausgezogen, also aus dem Buch im Zeichen der Wahrheit, die kritische Masse haben wir frei für alle zugänglich raufgestellt. Da wird genau das detailliert erklärt, warum der Prozentsatz nur 10% ist und warum die Masse und der Mainstream, die Systemmedien, das unten halten wollen, damit es nicht so weit kommt. Das ist die positive Nachricht, dass wir eigentlich gar nicht viel sind. Es braucht eigentlich nur noch einen kleinen Tropfen, dass das Fass zum Überlaufen kommt. Denkt bitte daran, dass ihr euch mit Freunden und Bekannten auseinandersetzt und auf die Erklärung, auf die Petition raufgeht, raufschreibt, mitmacht. Und der Punkt sollte doch kommen, Frau Lengsfeld, dass die Nachbarn und Freunde sich unterhalten und einer sagt, was, du bist noch nicht da drauf? Was ist mit dir los? Ja, das ist doch der entscheidende Punkt. Da sollten wir alle hinkommen. Meldet euch, wie gesagt, bei unserem Newsletter an und bleibt euch immer treu. Denkt, wie gesagt, dran, Politiker und Parteien kommen und gehen. Wer bleibt, das seid ihr. Frau Lengsfeld, ich bedanke mich recht herzlich, dass Sie nochmal die Zeit hatten und in mein Format gekommen sind. Vielen Dank. Bis zur nächsten Sendung bei Schrank TV Talk. Euer Heiko Schrank.